dass wir können jetzt hier nicht mehr warten, der moralischen Empörung ist angewiesen darauf, übersetzt zu werden in organisierte Strategien der strukturellen Veränderungen. Und deswegen rufen wir jetzt direkt Karl-Heinz Roth auf. Er ist Historiker, Sozialforscher und Arzt und steht mit dieser Kombination für eine Praxis, die für uns alle unverzichtbar ist und bleibt, die Praxis eines politischen Intellektuellen im emphatischen Sinn des Wortes. Er steht also für die Praxis eines Intellektuellen, der zugleich politischer Aktivist im emphatischen Sinn des Wortes ist. Ich möchte eingangs sein letztes Buch empfehlen, das mindestens drei Vorzüge hat. Es ist unbedingt lesenswert, meines Ermessens eines der wichtigsten politischen Bücher der letzten Jahre. Es ist kurz, noch nicht einmal 100 Seiten, und es benennt seine besondere Bedeutung in seinem ebenso einfachen wie treffenden Titel, Der Zustand der Welt. Carlo, bitte.
Ja, das Thema ist eine Hybris. Das Thema ist gigantisch. Und es ist noch gigantischer, sich vorzustellen, aus den Berichten, aus den Konstellationen von sozialem Widerstand, dem Kampf um soziale Rechte, dem Kampf um soziale Aneignung, eine Perspektive zu entwickeln, die auf eine Transformation des Weltsystems abzielt. Wir haben in allen Beiträgen, vor allem auch im ersten Beitrag von Michael, gehört, dass diese Transformation notwendig ist. Und wir sind gleichzeitig in einer Situation, wo wir wissen, dass alle Transformationskonzepte der vergangenen Jahrzehnte, vielleicht des vergangenen Jahrhunderts, gescheitert sind. Das war sehr banal ausgedrückt. Die Mehrheitsposition des Sozialismus und Kommunismus, den Staat zu erobern, die Staatsmacht zu erobern und dann das Reich der Freiheit anzusteuern. Heute sind wir in einer völlig entgegengesetzten Situation. Wir wissen erstens, es hat so nicht funktioniert. Und wir können aus verschiedenen Analysen schlussfolgern, dass es auch nie mehr und nie wieder so funktionieren wird. Wir haben zweitens die Ausgangssituation, dass es seit den 90er Jahren weltweit soziale Kämpfe in einem Ausmaß gibt, wie sie in vergangenen Jahrzehnten nicht existiert haben. Diese sozialen Kämpfe sind lokal zersplittert, sie sind wenig koordiniert, sie bringen authentische Massenbedürfnisse aus Segmenten der neuen Prekarisierungsprozesse zum Ausdruck, aber sie koordinieren sich nicht oder nur sehr schwierig. Von ihnen aber ist auszugehen, um die Falle zu vermeiden, von der Thomas vorhin auch in seiner Einführung gesprochen hat. Wie ist das möglich? Bevor ich dazu einige Vorschläge einbringe, möchte ich erst die Dimension dessen umreißen, was das wirklich Unmögliche ist, was wir anstreben. Ich möchte da an dem letzten Beitrag anknüpfen, der geendet hat mit einem Bericht über die Einrichtung eines Global Fund zur Bekämpfung dreier der wichtigsten Massenseuchen, Massenkrankheiten im Süden. Die Frage stellt sich, wie ist es möglich, den Global Fund so auszuweiten, dass erstens das Bedürfnis aller Menschen auf diesem Globus im Süden und im Norden, auch im Norden gibt es Menschen, die nicht mehr mit den adäquaten Medikamenten versorgt werden, dass das Bedürfnis aller Menschen im Süden und Norden auf den Erhalt lebenswichtiger Gesundheitsgüter realisiert wird. Dazu ist sehr viel anzumerken. Es ist eine gigantische Frage, wie es uns gelingen soll, die derzeit weltweit durchgesetzte Dominanz der Pharmakonzerne und der Versicherungskonzerne, die das Gesundheitswesen seiner öffentlichen Funktion berauben, gestoppt, umgekehrt, wie das Gesundheitswesen wieder zu einem öffentlichen Gut, das für alle zugänglich ist, gemacht werden soll. Grotesk ist natürlich auch, dass beispielsweise die ganze pharmakologische Forschung der Pharmakonzerne sich nur auf solche Bereiche konzentriert, in denen kaufkräftige Nachfrage kaufkräftiger kranker Kunden, Klienten existiert. Wie könnte es uns also zusätzlich gelingen, nicht nur die retroviralen Medikamente, die Medikamente zur Bekämpfung der Malaria und der Tuberkulose weltweit allen zugänglich zu machen, nämlich kostenlos und für immer, sondern wie könnte es uns auch gelingen, die gesamte medizinische Forschung so umzustrukturieren, dass sie sich auf die Schwerpunkte der Massenkrankheiten konzentriert, die heute die wirklichen globalen Probleme des Gesundheitswesens sind. Das ist die eine Frage. Ein zweites Beispiel möchte ich kurz aufgreifen. Die gewerkschaftlichen Kämpfe gegen Gesundheitsschäden in Lateinamerika, gegen die Pestizide. Solche Kämpfe hat es auch in den 70er, 80er Jahren im Norden gegeben, gegen die zerstörerischen Effekte der Chemieindustrie und ihrer Produkte, das Dioxin. Es war ein großer Traktantenpunkt der Massenrevolten und der Massenbewegungen der 80er Jahre. Die Produzenten sind in den Süden ausgewichen. Wir haben es gehört, heute früh zum Beispiel nach Bhopal. Wie soll es uns also gelingen, diese Dynamik zu durchbrechen? Wie soll es uns gelingen, soziale Rechte durchzusetzen, die alle Bedürfnisse befriedigen, die soziale Gleichheit ermöglichen? Dazu habe ich in diesem Büchlein, das Thomas zitiert hat, einen Vorschlag gemacht. Ich bin davon ausgegangen, dass die jetzigen sozialen Massenkämpfe vor allem lokal und regional verankert sind. Es sind Massenkämpfe zur sozialen Aneignung von Wasser, Elektrizität, Boden, Wohnraum, aber auch von Produktionsmitteln, neuen Technologien und so weiter. Diese Massenkämpfe sind weltweit verbreitet, sie sind außerordentlich differenziert und sie sollten in ihrer ganzen Diversität auch akzeptiert und respektiert werden. Trotzdem ist es notwendig, sie zu koordinieren. Es ist notwendig, die Resultate, die erkämpft werden, zu verstetigen. Und es ist notwendig, einen Prozess der transnationalen Übertragung und Koordination dieser Kämpfe einzuleiten, der vor den Fallen der Staatlichkeit schützt. Wie könnte es also gelingen, lokale Initiativen zu koordinieren, transnational miteinander zu verbinden? Dazu gibt es, denke ich, zwei entscheidende Träger. Das eine sind die Subjekte der Massenrevolten selbst, der sozialen Aufstände, der Kämpfe um soziale Aneignung, der unmittelbar Betroffenen. Die anderen, das sind in gewisser Weise wir, Michael hat es angesprochen, wir Dissidenten. Wir gehören zu einer privilegierten Schicht der Intelligenz. Wir sind hochqualifiziert, die meisten von uns haben ein akademisches Studium absolviert und sie sind trotzdem nicht den Weg der akademischen Karrieren und den Weg in das Establishment der Manager-Technokratien gegangen, sondern sie suchen nach Alternativen. Sie sind die Trägerinnen der Sozialbewegung. Diese Sozialbewegungen sind global aktiv. Und sie sind in der Lage, wenn sie sich selbst koordinieren, einen Prozess der Globalisierung von unten mit in Gang zu bringen. In diesem Prozess könnten sich dann die Sozialrevolten in den Örtlichkeiten, in den Agglomerationen, in den Slum-Cities, aber auch in den Metropolen assoziieren. Es könnte eine Bündniskonstellation entstehen, die dezentrale Autonomie, dezentrale Selbstgestaltung, dezentrale soziale Aneignung der öffentlichen Güter ermöglicht und sich egalitär für die Commoners-Nutzung, die Verteilung dieser angeeigneten sozialen Güter der öffentlichen Güter an alle einsetzt. Das wäre das Undenkbare, das wäre die Utopie. Ich denke, wir sollten über die Möglichkeiten eines solchen Schrittes nachdenken und wir sollten sogar über die globale Dimension einer solchen Alternative sprechen. Ich bin überzeugt davon, dass in den nächsten Jahrzehnten die Sozialrevolten, die Massenkämpfe in lokalen, regionalen Konstellationen weiter fortlaufen werden, dass sie sich weiterentwickeln werden, dass es Koordinationsmöglichkeiten gibt. Und ich bin auch der Meinung, dass die Sozialbewegungen, die NGOs eine Perspektive haben, die vielleicht nicht gerade weitere 40 Jahre implizieren sollten, aber vielleicht doch ein oder zwei oder drei Jahrzehnte weiter. Wie könnte eine solche globale Koordination, die sozusagen die lokalen, die Diversitäten stützt, koordiniert, optimiert, die ihnen Handlungsspielräume verschafft, wie könnte sie aussehen? Viele von euch sind zumindest in den Funktionen als NGO-Träger und Aktivistinnen mit der Weltgesundheitsorganisation in Kontakt. Ich weiß nicht sehr viel über die Binnenstruktur dieser Behörde. Ich weiß aber, dass es notwendig ist, eine globale Koordination für die Durchsetzung eines sozialisierten und kommunalisierten Gesundheitswesens zu etablieren. Ihr werdet viel besser als ich die Frage beantworten können, wird es notwendig sein, dass ihr im Interesse der Durchsetzung globaler Gesundheitsrechte eine globale Alternative zur WHO etabliert, oder aber werdet ihr die Kraft haben, die Weltgesundheitsorganisation zu demokratisieren und sie zu euch und zu den sozialen Massenkämpfen herüberzuziehen. Das ließe sich für viele andere Aspekte auch benennen und ich möchte zumindest noch einen kurz erwähnen, weil es sich natürlich vor allem auf die Konstellation des Nordens bezieht. Ich habe das gestern Abend schon kurz angesprochen. Die globalen Arbeiterkämpfe, die ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil der sozialen Massenkämpfe sind, und bleiben werden, sind in einer sehr prekären Situation. Immer dort, wo Erfolge erzielt werden, flieht das Kapital. Es flieht, weil die Transporttechnologien und die Kommunikationstechniken das Kapital so flexibel und transportabel gemacht haben, ich meine jetzt das real produzierende Kapital, wie nie zuvor. Es flieht in die Niedrigstlohnländer. Und damit ist natürlich das Lohndumping durchgesetzt und damit ist die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse weltweit etabliert. Es ist eine Situation von Hase und Igel. Der Igel ist immer schon da und die Deindustrialisierungsprozesse des Nordens werden mit Industrialisierungsprozessen der Schwellenländer kombiniert, um Lohnquoten zu senken, um Arbeitsschutzreglements zu beseitigen, um soziale Sicherheiten zu zerstören und so weiter. Wie könnte es uns gelingen, global eine Situation durchzusetzen, in der Rahmendaten etabliert sind, die Lohnstandards durchgesetzt haben, die Arbeitsschutzstandards durchgesetzt haben, die soziale Sicherungen an die Arbeitsverhältnisse binden und gleichzeitig eine radikale Arbeitszeitverkürzung ermöglichen? Ich bleibe ganz bewusst in einer Fragestellung, die man als keynesianisch bezeichnen könnte. Diese Fragestellung ist aber sehr radikal, denn wir Postsozialisten sind ja mit der Tatsache konfrontiert, dass ein postsozialistisches Land, das eine wohletablierte, voll funktionsfähige technokratische Parteidiktatur einer sozialistischen Einheitspartei führt, die radikalste und am weitesten entfesselte Form des Kapitalismus reguliert, China. Das wäre ein Konfrontationspunkt auf globaler Ebene, wo soziale Kämpfe und in China gibt es jährlich 30.000 bis 50.000 lokale Aufstände, wo soziale Kämpfe mit Initiativen gekoppelt werden, um diese grässliche Diktatur über das Proletariat zu beseitigen. Das wäre eine zweite Fragestellung, die, glaube ich, Dimensionen eröffnet, die wir brauchen, um uns Mut zu machen, über unsere Tellerränder hinauszublicken und über neue Perspektiven zu diskutieren, die aber nicht von unten desavouiert sind, die keine intellektuellen Kopfgeburten sind, sondern die verbunden sind mit den sozialen Massenkämpfen von heute und die euch, die NGOs, davor bewahren, zu professionellen Anhängseln der internationalen Machtdiplomatie zu werden. Vielen Dank.